Wir danken dir, dass du auf diese Frage, wer weiß, wohin diese Reise geht, längst geantwortet hast. Und wir bitten dich, dass wir auch heute Morgen in unserem Glauben gestärkt werden, ermutigt werden durch dein Wort. Komm du und wirke durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir es nicht nur im Kopf verstehen, sondern mit dem Herz erfassen können. Danke, dass du hier mitten unter uns bist, dass du uns siehst und kennst und liebst. Danke, Herr. Amen. Kennt ihr diese Aussage? Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Schon mal gehört irgendwann? Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Ein früherer Kollege hier in Pforzheim in der Volksmission, der Bernd Krebs, der hatte einen Vorgänger namens Gottlob Ling. Und der Bernd hat über den Vorgänger, den Gottlob Ling, gerne mal den Satz gesagt: Gottlob Ling liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für diese Reise. Ich stelle mir gerade folgende Situation vor: Gott würde zu mir sagen, pack deine 7 Sachen, deine Frau und den Martin. Timbuktu soll künftig der neue Lebensmittelpunkt sein für euch. Und ich ahne, wie ich darauf reagieren würde. In der Bibel wird von Abraham berichtet. Er ist 75 Jahre alt, als Gott ihm sagt, dass er seine Heimat verlassen soll. Gott sagt ihm auch, wo er mit seiner Familie hinziehen soll. Der neue Lebensmittelpunkt für Abraham ist ein für ihn völlig unbekanntes Land. Also es ist nicht so für uns heute in der globalisierten Welt, wo wir alles schon irgendwie mal gesehen haben im Fernsehen. Für ihn war das völlig unbekannt. In der Bibel steht, wie Abraham diese Botschaft aufgenommen hat. Und Abraham ging, wie der Herr ihm gesagt hatte. Entweder war dieser Abraham ganz schön mutig oder aber der alte Mann war etwas naiv. Das hat vor knapp 2000 Jahren der Verfasser des Hebräerbriefs überprüft. Er stellt die Frage, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Und der Schreiber des Hebräerbriefs hat auch die Antwort darauf. Der Grund dafür war sein Glaube. Das ist schon cool, ne? 75 Jahre ist er alt. Das sind viele von uns hoffentlich noch am Leben und auch in einer schönen Rentensituation können noch irgendwas machen. Und da kriegt er einen Satz von Gott gesagt: Geh, Abraham, geh. Mach dich auf den Weg. Und dazu noch in eine Ecke der Welt, wo du noch nie warst, die du nicht kennst. Ich lese uns aus Hebräer 11 die Verse 8 bis 10 und dann noch die Verse 17 bis 19. Für alle, die letzten Sonntag nicht da sein konnten, ich habe eine Predigtreihe gestartet über den Hebräerbrief Kapitel 11. Es geht um den Glauben, diese feste Zuversicht über Dinge, die man nicht sieht. Und ich werde mir immer wieder in den nächsten Sonntagen, wenn ich predige, einen dieser Glaubensfreunde herausgreifen, der dort im Hebräerbrief genannt wird. Denn von ihnen wollen wir lernen. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist, wohin eben die Reise geht. Ne? Und dann noch Hebräer 11, 17 bis 19. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Damit wir ein bisschen Übersicht kriegen über Abraham, bedenken wir miteinander mal seine Biografie. Und es ist einfach schnell durchgegangen. Ich habe vergangene Woche öfters mal im ersten Buch Mose gelesen. Es ist einfach so leicht zu lesen. Ich empfehle es euch, lest in der Bibel und lasst euch davon inspirieren. Abraham, oder Abram, wie er damals noch hieß, lebte mit seinem Vater Terach und seinem Bruder Nahor in Ur Chaldäa. Jetzt müsste die Karte zu sehen sein. Noch nicht? Noch nicht. Die war schon. Okay, also Chaldäa weit drüben, Babylon da, die Ecke. Es ist sie da, okay. Und von dort sollte er aufbrechen. Als er 75 Jahre alt war, 1. Mose 12,1, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also ich sehe dich jetzt gerade so stringent gegenüber, der Martin Zilli ist im Ruhestand, also älter als 60 auf jeden Fall, ne? Aber noch keine 70. Und wenn Gott jetzt sagen würde, jetzt brecht er mal auf, ne? Also nach Spanien seid ihr schon gekommen, du bist auch schon mal viel um die Welt gekommen, aber wenn Gott sagt, hey, ich habe einen Plan, gerade jetzt geht es erst richtig los, schon aufregend. Im Alter von 86 Jahren lesen wir in 1. Mose 16,4, da schlief er mit Hagar. War das seine Frau? Aha, interessant. Er schlief also mit einer anderen Frau, als mit der er verheiratet war, im Alter von 86, und die wurde schwanger. Wir lesen später mehr davon. Im Alter von 99 Jahren, 1. Mose 17, folgende, da sagt Gott ihm, nächstes Jahr um diese Zeit wird Sarah Mutter werden. Aber die fragen sich beide, der Abraham fragt sich, wie kann ich mit 100 Jahren noch ein Kind zeugen? Und Sarah ist schon 90, wie kann sie da noch Mutter werden? Also wir haben ja so Situationen manchmal in der Klatschpresse, dass darüber diskutiert und gelästert wird, wenn noch eine Frau in der Prominenz vor allem, wie heißen die Blätter, Frau im Bild oder nee? Ja, also ihr wisst, von welchen Blättern ich spreche, da wird das dann immer schon hochgekocht, dass man mit über 50 und mit über 60 oder sogar noch älter nochmal ein Baby kriegt, eigentlich unverantwortlich, wenn man schon so alt ist. Aber also was war bei Abraham mit 100 und mit 90 Jahren die Frau? Man kann diese Frage gut verstehen, wie kann das überhaupt noch gehen? Aber dann im Alter von 100 Jahren, 1. Mose 21,1, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hat. Und das war nun die Frau, mit der Abraham wirklich verheiratet war. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde trotz seines hohen Alters Vater genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. Und dann heißt es im Text einige Jahre später, das ist jetzt nicht mit einem genauen Lebensalter datiert, in 1. Mose 22,1, nach diesen Ereignissen vergingen einige Jahre. Da stellte Gott Abraham auf die Probe. Es war diese unfassbare Herausforderung, Isaak zu opfern und damit zu töten. Dann heißt es in 1. Mose 25, Vers 7, Abraham wurde 175 Jahre alt, dann starb er nach einem erfüllten Leben. Also, wenn in den Schlagzeilen und im Guinness-Buch der Rekorde steht, dass da einer mit 110 noch lebt oder mit 120 stirbt, dann ist das schon jenseits von aller Normalität, die wir kennen. Bei aller Steigerung des Lebensalters und des Durchschnittsalters von Mann und Frau, 175 Jahre ist schon der Hammer. Also 100 Jahre hat Gott mit ihm Geschichte geschrieben. Mit 75 hat er diese Berufung bekommen und mit 175, 100 Jahre später, ist er dann nach einem erfüllten Leben gestorben. Kurz gefasst, seine Berufung und die Verheißung, die auf seinem Leben lag. Die Berufung ganz deutlich, geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Es ist schon krass, eine Berufung zu bekommen. Und man merkt, es geht hier um das Verlassen der Komfortzone. Unser Martin, der muss jetzt mit dieser Veränderung zurechtkommen, dass jetzt die Schule für ihn zu Ende geht und am 1. September er dann seinen Start in der Lebenshilfe hat mit der Ausbildung. Das ist schon für ihn, wir merken es auch im Alltag der letzten Monate, das macht was mit ihm, da kommt was Neues auf ihn zu. Er freut sich auf der einen Seite, aber er hat schon Praktikas gemacht dort, aber irgendwie, das wird nochmal alles irgendwie verändern, das ganze Setting. Und wenn wir ihm dann sagen, Martin, irgendwann wirst du hier ausziehen, dann will er gar nichts davon hören. Mindestens bis ich 65 bin, bleibe ich bei euch. Und er will dieses Nest nicht verlassen. Und wer von uns will das Nest seiner Sicherheiten so gerne lassen, wenn Gott sagt, ich will, dass du aufbrichst? Egal in welchem Lebensbereich es auch sein mag, die Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg. Gott hat mir deutlich gezeigt, das ist jetzt dran. Klare Berufung. Und es lag eine Verheißung drauf, wenn du gehst auf diese Berufung. In 1. Mose 12, 2, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Und in 1. Mose 15, 4 nochmal ganz deutlich, als er sich so gefragt hat, der Abraham, ich bin kinderlos, mein bester Knecht, der Eliezer, der wird mal alles erben. Da sagt Gott zu ihm, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und in 1. Mose 17, 9, deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen. Also dieser verheißene Nachkomme wird nicht von dieser Hagar geboren werden, die da auch mal zwischendurch auftaucht, sondern von seiner ihm angetrauten Frau Sarah. Klare Berufung, klare Verheißung auf seinem Leben. Und es deutet sich schon an, als ich gesagt habe und gelesen habe, dass er da mit einer anderen Frau geschlafen hat als mit seiner eigenen. Es gibt im Leben dieses großen Mannes, den Gott gerufen hat, den er auf der Lebensreise geführt hat, zu dem Ziel, das er ihm verheißen hat, gibt es auch Schwächen und Versagen. Wir entdecken das in 1. Buch Mose 12, Vers 12 bis 13. Wenn dich die Ägypter sehen, so sagt Abraham zu seiner Frau Sarai damals, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Dir werden sie nichts tun, aber mich werden sie umbringen, um an dich heranzukommen. Sag doch einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich bestimmt am Leben lassen und deinetwegen gut behandeln. Merken wir, was da in seinem Herzen vor sich geht? Da war auch eine Schwäche in seinem, ich sag mal bewusst, Vertrauen zu Gott, dass wenn Gott ein Ziel mit ihm hat, dass egal ob seine Frau nun begehrt ist bei anderen, dass er beschützt werden wird. Es ist spannend nachzulesen, was dann passiert ist. Den Pharao und der diese Sarai dann sich tatsächlich geholt hat, weil er gedacht hat, die ist frei, der hat große Probleme gekriegt und hat entdeckt schließlich, dass er getäuscht wurde und hat nur noch einen Wunsch gehabt, der Abraham muss aus meinem Land verschwinden, hat ihm mächtig viel Geschenke gegeben und wollte ihn ganz schnell wieder loswerden. Und dann lesen wir auch diese menschliche Schwäche auch bei Sarai, die auch frustriert war über diese Kinderlosigkeit und einen Ausweg gesucht hat und eine ägyptische Magd namens Hagar hatte. Und so macht sie ihrem Mann einen Vorschlag. Es war damals wohl das geltende Recht, dass das in der damaligen Gesellschaft mehr oder weniger erlaubt und gültig und ehrbar scheinbar auch war. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Und Abraham war einverstanden. Nun ja, eine Leihmutter, ne? Aber war das Gottes Verheißung? War das der Plan? Gott liebt dich und hat einen Plan für dein Leben. Manchmal wollen wir gerne dem Plan Gottes in unserem Leben nachhelfen. Mit unseren ganz eigenen menschlichen Methoden, die wir uns dann ausdenken. Und kommen dann auf Abwege, die uns auch möglicherweise in große Schwierigkeiten bringen. In 1. Mose 20, Vers 1 bis 3, Abraham zog südwärts in die Wüste Negev und wohnte eine Zeit lang zwischen Kadesh und Schur. Danach ließ er sich in der Stadt Gerar nieder. Dort gab er seine Frau, schon wieder, als seine Schwester aus. Abimelech, der König von Gera, fand Gefallen an Sarah und ließ sie in sein Haus holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte, du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist mit einem anderen verheiratet. Gott nimmt das sehr ernst mit der Ehe. Boah. Und der Abimelech hat sich von der Sarah ganz schnell getrennt, wie von einem ganz heißen Eisen. Er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben und hat sie sofort wieder zurückgeschickt mit viel Geschenken, und Abraham wurde dadurch sogar richtig reich. Aber wir merken da eine Schwäche in seinem Charakter, dass er seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat. Wir merken eine Schwäche auch in seinem Glaubensleben, dass er einverstanden war mit diesem Plan, den Sarai ihm unterbreitet hat. Nimm doch meine Magd Hagar, schlaf mit ihr und zeug ein Kind, das dann uns zugeschrieben wird sozusagen. Das hat viel Leid gebracht, und wir merken, und das ist vielleicht auch das Tröstliche für uns, diese Glaubenshelden sind nicht einfach nur so ganz glatt und eben, sondern die haben auch ihre Höhen und ihre Tiefen gehabt auf diesem Weg, den Gott sie geführt hat. Und Gott hat sie deshalb nicht fallen lassen, sondern hat sie ans Ziel gebracht und hat ihr Herz gesehen. Und das Herz von Abraham wurde auf dieser Reise, auf die Gott ihn geschickt hat, verändert. Er wurde zu einem Mann, der wirklich einer wurde, von dem wir alle lernen können. Sein Glaube und wie er ihn gelebt hat. In 1. Mose 12, Vers 4. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Das ist ja nun mal ein Schlüssel. Es gibt ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Ein Mann hatte zwei Söhne und hatte eine Aufgabe für sie. Dem ersten sagte er, geh doch bitte hin und erledige diese Arbeit. Und der Sohn sagte zu ihm, ja, mach ich, Papa. In Wirklichkeit aber hat er sich umgedreht und irgendwo auf die faule Haut gelegt. Jedenfalls hat er keine Hand gekrümmt, um irgendwas zu tun, was der Vater gesagt hat. Der Vater ging noch zum zweiten Sohn, und der war so ein bisschen Rebell. Und dann hat er gesagt, bitte geh du doch hin und tu diese Arbeit. Und die erste Reaktion war, kein Bock, mag nicht, will nicht. Aber ganz entgegen seiner Worte, die er gemacht hatte, ging er dann doch und hat es getan. Und Jesus fragte die Menschen, die ihm zugehörten haben, wer hat denn jetzt den Willen des Vaters getan? Der, der zuerst gesagt hat, mach ich. Oder der, der keine Lust hatte und gesagt hat, nein. Wer hat den Willen des Vaters getan? Der wirklich gehorsam war. Abraham war so einer, der war gehorsam. Er gehorchte Gott. 1. Mose 12, 8. Als er dann dort durchs Land zog, der Verheißung, gab es immer wieder Stationen, an denen er Halt machte, ob sie Sichem geheißen haben oder Bethel. Dort hat er einen Altar gebaut mit Steinen und hat Gott angebetet. Er betete den Herrn an. Das war die Ausprägung auf diesem Weg, auf dieser Reise, die er mit Gott gegangen ist, dass er immer mehr zu einem Beter wurde, der diesem Gott, der ihn berufen hat, der eine Verheißung auf sein Leben gelegt hat, dem er im Vertrauen nachgefolgt ist, dass er immer mehr ein Beter wurde, der im Gespräch war mit diesem Gott, im Gespräch geblieben ist, und das hat sein Herz verändert. Dann lesen wir in 1. Mose 14, 18, Melchisedek, der König von Salem, Priester des höchsten Gottes. Kurzer Einschub. Der Abraham ging ja nicht allein auf diese lange Reise. Da haben ihn noch ein paar Leute begleitet. Nicht nur seine Frau, da war noch einer. Ihr Bibelkenner, wie hieß der? Aus der Verwandtschaft. Lot. Der Lot, der hat ihn begleitet. Und der Lot hat auch so sein Eigenleben geführt mit seinen Herden, mit seinen Schafhirten und so weiter, und hat sich in der Gegend angesiedelt, die umkämpft war, so umkämpft, dass er mitsamt der anderen Städte, bei denen er gelebt hat, gefangen genommen wurde von einer feindlichen Heeresmacht und entführt wurde mitsamt seinem ganzen Besitz. Abraham hat das nicht stehen lassen, sondern ist diesen feindlichen Königen hinterhergejagt mit seinen über 300 Männern und hat sie alle besiegt. Und hat eine Wahnsinnsbeute gemacht. Er hat nicht nur das zurückgeholt, was verloren war bei Lot, sondern hat alles, was da geraubt wurde, mit zurückgebracht. Und da kam er dann an dieser Stadt Salem vorbei. Wir wissen, es dreht sich um Jerusalem. Und trifft dort diesen König Melchisedek, der dort zum ersten Mal genannt wird. Und da tut er etwas ganz Interessantes. Abraham gibt diesen König, dem Priester des höchsten Gottes, den zehnten Teil der ganzen Beute. Für sich nimmt er gar nichts in Anspruch. Er will nicht durch diesen Priester von Gott reich gemacht werden. Abraham gibt aber den zehnten Teil und wird damit schon zum Vorbild für uns alle, ne? Wie er seinen Besitz verwaltet. 1. Mose 18 entdecken wir noch eine ganz andere wesentliche Seite an dem Abraham. Gott war bei ihm vorbeigekommen. Zu dritt haben sie mit ihm gegessen und sich verabschiedet. Und im Gespräch nimmt Gott ihn noch ein bisschen mit auf dem Weg und sagt ihm, du, ich habe Pläne. Dort, wo die Menschheit besonders verdorben ist, in Sodom und Gomorra, dort muss ich Gericht üben. Und dort hat er auch der Neffe Lot gewohnt. Und Abraham hat angefangen und es gewagt, mit Gott zu handeln und zu feilschen. Bitte verschon diese Stadt, wenn 50 Gerechte in ihr leben. Und Gott sagt, okay, weil du darum bittest, werde ich diese Stadt verschonen, wenn es dort 50 Gerechte drin gibt. Der Abraham traut der Sache nicht ganz und fängt an weiter zu handeln. Er handelt Gott runter. Im Gebet ringt er um das Leben dieser Stadt und bleibt dann am Ende bei 10 Personen. Gott, wenn du 10 Gerechte dort findest, bitte verschone diese Stadt. Und Gott verspricht es ihm, ich werde sie verschonen, wenn ich 10 Gerechte dort finde. Wisst ihr, wie viele Gerechte es gab? Es gab keine 10 Gerechten. Es gab nur Lot und dessen Frau und dessen 2 Töchter. Und weil sie verwandt waren mit Abraham, nicht um ihre Gerechtigkeit willen, hat Gott durch einen Engel diese Familie vor dem Verderben gerettet. Aber wir entdecken in dem Abraham einen Fürbitter. Einen Fürbitter für eine Stadt. Können wir davon auch was lernen? Nun, ich glaube, dass in Pforzheim mehr als 10 Gerechte sind und Gott kein Feuer fallen lässt, aber es gibt so viel Not in unserer Stadt und wir können von Abraham lernen. Gott, wir wollen sehen, dass in unserer Stadt Pforzheim oder in der Ortschaft, in der du zu Hause bist, sei es in Niefern, sei es in Göbrichen, sei es egal wo, Gott, ich bitte dich, dass in unserem Ort noch viele Menschen Jesus kennenlernen. Und dann kommt schließlich diese so einschneidende Glaubensprüfung in 1. Mose 22, wo der Glaube Abrahams aufs Schärfste geprüft wird. Er hat diesen lang ersehnten Nachkommen Isaak bekommen. Und der Junge wuchs auf und ich glaube, da ist eine tiefe Bindung entstanden von Vater und Sohn. Und Gott sagt, jetzt lass ihn wieder los. An was glaubt er jetzt mehr? An die Verheißung oder an das, was er sehen kann? Oh, was ist das für ein Kampf? Ich kann es nicht verstehen, aber was ich entdecke, ist, dass Gott den Glauben des Abraham hat wachsen lassen auf dieser Reise. Dass er nicht gezweifelt hat, unerschütterlich war inzwischen in seinem Glauben und fest davon überzeugt war, selbst wenn Isaak jetzt tatsächlich sterben wird, Gott kann ihn zum Leben zurückerwecken. Denn Gott hat mir eine Verheißung gegeben und wird sie halten. Und weil Abraham so ein Mann des Glaubens wurde, trotz seinen Schwächen und dem Versagen zwischendurch, trotz der langen Wegstrecke, die das alles bedeutet hat, wird im Neuen Testament von ihm berichtet, und zwar nicht nur im Hebräerbrief. Was Jesus im den Evangelien über ihn sagt, stelle ich jetzt mal raus, aber Galaterbrief, Kapitel 3 von Paulus, da lesen wir, erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei ihm Anerkennung. Dieser Glaube, der sichtbar wurde in Gehorsam, in seinem ganzen Leben hat er sich ausgewirkt. Dieser Glaube fand bei Gott Anerkennung. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft: Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden, auch die Schwaben und Badenser. Ist so. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Im Römerbrief liest man auch ganz viel, wie Paulus auf den Abraham hinweist, Kapitel 4, Vers 3 in der Heiligen Schrift, heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Glaube. Darum geht es in dieser Predigtreihe immer wieder. Und wir lesen in Hebräer 11, 17, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Gott hat dir und mir noch nie so eine Probe gestellt wie Abraham. Aber welche sind deine Proben, wo dein Glaube manchmal hart geprüft wird? Und ich finde, da hat das Leben von Abraham mit dir und mir etwas zu tun. Da können wir von ihm lernen, uns von seinem Glauben etwas abschauen, uns davon inspirieren lassen, uns davon erfüllen lassen. Gott liebt Abraham und hat einen Plan für sein Leben. Manchmal neigen wir dazu, den Begriff der Berufung zu romantisieren. Eine Berufung von Gott zu erhalten, ist nicht dasselbe wie über die absolute Traumkarriere zu stolpern. Stefan, darf ich das sagen, dass du mit Leib und Seele Professor bist, Dozent für Studenten? Machst du es gerne? Ich glaube, dass in deiner persönlichen Biografie das ja immer ein Wunsch war und du hast zwischendurch andere Dinge tun müssen, weil der Weg nicht frei war. Und dann wurde der Weg wieder frei und du bist an einem Punkt angekommen, wo du sagen kannst, ich bin genau da, wo ich mir gewünscht habe zu sein. Schon etwa, ne? Oder ja, fast ungefähr. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du sagst, wow, ich tue genau das, wo ich glaube, dafür geschaffen zu sein, lebe in meiner Berufung. Einfach großartig. Schön. Ich freue mich für dich. Aber eine Berufung von Gott zu erhalten, ist eben nicht dasselbe, wie über die absolute Traumkarriere zu stolpern. Normalerweise fühlten sich die Menschen, die Gott in der Bibel beruft, vollkommen ungeeignet. Mose, geh bitte nach Ägypten und sprich dort mit dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Und was sagt der Mose? Ich kann nicht reden, also bitte nicht mit mir. Jeremia, ich möchte, dass du diesem Volk meine Botschaft sagst. Und was sagt Jeremia? Ich bin zu jung. Also man muss mindestens so einen weißen Bart haben wie der Klaus. Vorher geht es nicht. Also das ist ein weißer Bart, ein Zeug von Weisheit und Ruhe. Und auf den wird man hören. Nein. So schnell antworten wir Menschen auf Gottes Berufung. Ich bin überfordert. Ich kann das nicht. Als Gott Abraham auffordert, seine Heimat zu verlassen oder Gideon dazu berief, eine Armee zu führen oder Esther dazu brachte, den König herauszufordern, war die erste Reaktion ganz sicher nicht, natürlich, Herr, mach ich. Ich frage dich persönlich, kennst du deine Berufung? Nochmal, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Kennst du deine Berufung, was Gott durch dich tun möchte? Was möchte er durch dich tun an der Uni? Was möchte er durch dich tun an der Werkbank? Was möchte er durch dich tun im Klassenzimmer? Was möchte er durch dich tun, da wo du wohnst, in deinem Ort, in der Straße? Was möchte er mit dir tun? Wir staunen immer, wenn die Jugendlichen, das ist vielleicht das Vorrecht der Jugendlichen, dass sie sagen, oh, ich habe den Eindruck, ich mache das jetzt. Ich gehe nach Israel, sagt die Tabea. Ich habe den Eindruck, Gott will, dass ich da ein Jahr investiere. Hurra. Und die Jugendlichen machen das und wir denken ja, in dem Alter machst du es halt noch, gell? Wenn wir älter werden, haben wir vielleicht mehr zu verlieren. Da müssen wir viel mehr hinter uns lassen als so junge Leute. Sind wir nicht mehr so spontan dabei? Kennst du deine Berufung? Was hat Gott zu dir gesagt? Was er mit dir tun möchte? Wenn du sie kennst, ich freue mich, leb in ihr. Wenn du sie nicht kennst, dann frag Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? Wofür bin ich da? Was ist die Reise, auf die du mich schickst? Wohin soll es gehen? Und es könnte sein, dass es dir zu groß ist. Es könnte sein, dass du sagst, das schaffe ich nie. Die normale erste Reaktion auf eine Berufung der Größe XXL ist meist so, ohne mich, OM. Und die bedeutet nicht, dass Gott uns zu Dingen und Handlungsweisen beruft, die unserem Rohmaterial Gewalt antun. Wo Gott beruft, da begabt er auch. Wir haben da manchmal einfach Schiss, dass Gott uns irgendwo in die Wüste schickt, irgendwo, wo gar nicht zu uns passt. Gott weiß, was er mit uns tut. Und jeder Mensch, der in der Bibel Ja zu seiner Berufung sagt, der muss den hohen Preis bezahlen, und so wird es auch bei uns sein. Wenn ich dann merke, ups, das könnte bedeuten, dass ich hier Freunde zurücklasse und wohin komme, wo ich noch gar niemanden kenne, wenn ich so vielleicht ein menschenorientierter Typ bin oder eine einsame Gegend oder was auch immer, was auf jeden Fall schwierig zu sein scheint, sage ich trotzdem Ja zu meiner Berufung. Lerne ich da von Abraham und sage, okay Herr, du hast gesagt, ist deine Sache, ich vertraue dir, ich gehe. Sagst du Ja? Und ich glaube, manchmal muss man neu Ja sagen zu einer Berufung. Wenn man durch die Täler geht, wenn man durch die Schwierigkeiten geht. Manchmal wird das viele Stunden Arbeit und Anstrengung bedeuten. Wenn du eigentlich keine Lust hast, wirst du es dann trotzdem tun. Vielleicht wird deine Berufung dir nicht Anerkennung bringen, nicht Wohlstand. Kannst du diese Sehnsüchte loslassen? Manchmal wirst du dich ganz einem Traum hingeben wie Jeremia. Ja, der hat das wirklich eine großartige Verheißung bekommen, von der er eigentlich fast nichts gesehen hat. Jeremia, der sich sogar an den Kopf gelangt hat und gesagt hat, was mache ich hier eigentlich? Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Es ist so, so schwer, das zu tun, was Gott mir gesagt hat. Es ist so furchtbar schwer. Die hören ja alle nicht auf mich und ganz im Gegenteil, die treten mich mit Füßen, die schmeißen mich ins Gefängnis, die lästern über mich ab. Die machen mir das Leben zur Hölle. Es wäre besser gewesen, ich wäre nie geboren worden. Gottes Berufung. Du wirst vielleicht niederschmetternde Enttäuschungen erleben auf diesem Weg, den Gott dich führt. Kannst du das durchhalten? Halte ich in meiner Berufung durch? Das ist schon eine Gretchenfrage. Gebe ich auf bei der ersten Schwierigkeit, wenn die Sonne nicht mehr scheint, sondern so Gewitterwolken zusammenziehen? Vielleicht wirst du viele Sackgassen laufen und Fehlstarts hinlegen, wie wir Menschen sind ja so ungeduldig. Kennst du das auch? Ja, gib mir Geduld, aber bitte gleich. Wir wollen sofort Resultate sehen, so instantmäßig. Wirst du Geduld haben? Wirst du aushalten? Wenn ich nur drüber nachdenke, mit 75 Jahren kommt diese Berufung. Und dann geht sie 100 Jahre lang. Keiner von uns wird möglicherweise 100 Jahre alt. Wirst du dranbleiben? Gestern Abend, wir hatten ja diese großartige Vaterherz-Veranstaltung mit Matthias Hoffmann. Das war so aufbauend, so stärkend. Da hat Matthias eine Geschichte uns gelesen. Da habe ich gesagt, du, darf ich die mitnehmen? Sie wird bald in einem seiner Bücher erscheinen. Die ist überschrieben mit dem Titel, und da komme ich dann auch so zum Schluss nach dieser Geschichte. Was weiß ich schon? Aber ich vertraue meinem Gott. Könnte von Abraham sein. Was weiß ich schon? Aber ich vertraue meinem Gott. Eine kleine Gleichnisgeschichte frei nach Hoffmanns Erzählungen. In einem fernen Dorf lebte vor vielen Jahren ein guter Mann namens Konrad. Zu seinem Reichtum zählte er neben seiner lieben Frau und seinem erwachsenen Sohn ein prachtvolles Pferd. Als der Gaul sich unglücklicherweise eines Tages losriss und spurlos verschwand, kam ein Nachbar zu Konrad geeilt und klagte, »O armer Konrad, das ist wirklich eine schwere Prüfung Gottes. Was wird nun aus dir und deiner Familie, wo du dein prachtvolles Pferd verloren hast? Gott stellt dich wahrhaft auf eine harte Probe.« Konrad zuckte nur mit den Schultern und entgegnete, »Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott.« Zwei Tage später verbreitete sich im ganzen Dorf jene gute Nachricht, dass Konrads Gaul von alleine zurückgekommen sei. Und nicht nur das. Im Gefolge 10 prachtvolle Wildpferde, alles Stuten. Sofort eilte Konrads Nachbar herbei und jubelte, »O Konrad, Was für ein reicher Segen. Gott muss es gut mit dir und den Deinen meinen. Nun hast du über Jahre ausgesorgt. Konrad zuckte nur mit den Schultern und entgegnete karg: Das weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Nicht lange danach passierte das Unglück. Konrads Sohn fiel von einem der Wildpferde bei dem Versuch, es einzureiten, und brach sich ganz schlimm ein Bein. Er konnte nicht mehr laufen und winselte vor Schmerzen. Davon hörte Konrads Nachbar und war sogleich zur Stelle. »Oh, Konrad, ich hab's sofort gewusst. Hochmut kommt vor dem Fall. Das muss Gottes Gericht sein. Sicherlich lauert noch irgendwo verborgene Sünde bei dir oder deiner Familie, und nun geht der Herr mit euch hart ins Gericht.« Konrad verweilte einen Augenblick bei seiner Tätigkeit, zuckte mit den Schultern und sagte mit fester Stimme: »Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott.« Eine Woche danach überfiel eine marodierende Räuberbande das kleine Dorf und entführte alle jungen, tatkräftigen Burschen, mit Ausnahme von Konrads Sohn. Denn der lag ja schwer krank, darnieder nach seinem Sturz vom Pferd. Am nächsten Morgen klopfte Konrads Nachbar an der Tür. »Oh, Konrad, was für ein Herzeleid! Alle Burschen sind fort, auch mein lieber Sohn, nur dein Sohn ist übrig geblieben. Oh, Konrad, welch ein Glück im Unglück, du bist der Gesegnete des Herrn. Ja, eurem Haus ist großer Segen zuteil geworden.« Konrad blickte lange, schweigend, vor sich her, dann zuckte er die Schultern und sprach: »Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Herrn.« Jedoch die Gesundheit von Konrads Sohn wollte sich einfach nicht einstellen. Der Sturz hatte ihn zum Krüppel werden lassen. Nie wieder würde er aufrecht laufen können, geschweige denn seinem Vater bei der vielen Arbeit zur Hand gehen. Da kam Konrads Nachbar eines Tages vorbei und jammerte: »Oh, Konrad, nun ist es offenbar. Die Strafe Gottes liegt auf dir und deinem Haus. Dein armer Sohn, ein Krüppel, und dazu noch eine lebenslange Last für dich und deine Frau. Ja, dich hat die Hand des Herrn schwer getroffen.« Konrad zuckte erneut mit den Schultern und antwortete: »Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott.« Doch Konrads Sohn war ein helles Köpfchen. Zwar konnte er nicht mehr gescheit laufen, aber dafür konnte er immer noch gut denken. So erfand er eines Tages eine Maschine, angetrieben von Dampf und Hitze, ein Perpetuum mobile, was wir später einmal Automobil nennen würden. Und mit dieser genialen Erfindung wurde Konrads Sohn und damit auch die ganze Familie sehr, sehr reich und berühmt. Es brauchte nicht lange. Da stand Konrads Nachbar wieder vor dessen Tür. »Oh, Konrad, ich habe es schon immer gesagt. Ja, ich wusste es tief in meinem Herzen. Du bist ein gerechter und heiliger Mann Gottes. Und dein ganzes Haus ist ein Hort voller Segnungen des Himmels.« Das ist nun offenbar geworden vor aller Welt. Welch ein Wunder, welch eine Gnade Gottes. Diesmal zuckte Konrad nicht mit den Schultern, sondern sah seinem Nachbarn mutig ins Gesicht und sprach mit fester Stimme: »Guter Mann, dir fehlt der rechte Glaube. Denn du meinst genau zu wissen, was gut und was böse für uns sei. Doch ich vertraue viel mehr meinem Gott. Er, der Wind, Regen, Donner und Sturm zu geben vermag, genauso wie blauen Himmel und schönsten Sonnenschein, er weiß am besten, was uns am besten wachsen lässt. Lass niemals die Umstände, es sei Freude oder Leid, dein Leben bestimmen, sondern vertraue in allem fest auf ihn. Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott.« Abraham wusste nicht, was ihn erwartet auf dieser Reise. Aber er vertraute seinem Gott. In allen Höhen und Tiefen und auch in der Länge, wie lang sich das manchmal auch so hingezogen hat, bis das, was Gott versprochen hat, auch eintraf. Halte ich meine Berufung durch. Wirst du Geduld haben? Nach dem Hebräerbrief Kapitel 11, diesem Kapitel über den Glauben, folgt Kapitel 12 mit folgenden Versen. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Amen.